Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefs fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir alle wissen, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde, um uns von dem Selbstbetrug der Sünde zu warnen und befreien, damit wir eingehen in das himmlische Jerusalem. Wir, die wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben, haben einen Auftrag, nämlich wir sollen das Salz und Licht der Erde sein, mit der letzten Einladung und Warnung an diese Welt. Unser Inhalt ist die Anstrengung Gottes, einen jeden Menschen zu erlösen. Er hat Propheten gesandt, er hat Engel gesandt, er hat seinen Sohn gesandt. Und jetzt am Ende der Tage sendet er uns, damit wir allen Menschen vortragen und den Weg zeigen zurück zum himmlischen Vater. Und dieser Weg geht nur über den Glauben. Wir wollen ein bisschen zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass die Erlösung in Bildern in der Heiligen Schrift erklärt wurde. Ja, so manches Mal fällt es uns schwer, all die Details, die es im alten Bund, im levitischen Priestertum gab, zu verstehen. Aber Gott hat sie ja nicht umsonst gegeben. Er ist ja ein detailtreuer Gott und möchte uns helfen, die Dinge zu verstehen. Deshalb auch die Details. Deshalb der Begriff das Erbe oder der Erbe. Die Stiftshütte, das Heiligtum, der Ort, den wir verstehen müssen, das Testament oder Bund, Opfer, Tod, Blut, Priester, hohe Priester, die Verheißung, Vollkommenheit, das Gesetz, all diese Begriffe müssen in ein gesamtes Bild zusammengefasst werden, die eine klare Botschaft vermitteln. Und ich versuche, dieses Bild zu malen und es einfach zu gestalten. Das Erbe oder der Erbe ist der hohe Priester und König Jesus Christus, das neue Leben. Er macht einen Dienst im himmlischen Heiligtum nicht für sich, sondern er hat ein Testament gegeben, einen Bund, eine Verheißung, nicht für sich, sondern für mich und für dich. Dort in diesem Heiligtum muss jeder von uns vorbeikommen, um erlöst zu werden, um gerecht zu werden. Deshalb kommen wir dahin mit einem Herzen, das hat die Lüge drin und damit können wir im Heiligtum nicht bestehen. Deshalb muss dieser Irrtum gekreuzigt werden und das Gesetz Gottes muss hineingeschrieben werden, was uns dann auch den Eintritt gibt in das Erbe, das ewige Leben und die Gemeinschaft mit Gott ohne jegliche Barriere. Damit Jesus das machen konnte, musste er ein Opfer bringen. Und dieses Opfer war, er musste das Böse, die Lüge, der Egoismus, die Krankheit, den Tod, das Unrecht kreuzigen. Aber das konnte man nur in sich selbst kreuzigen. Deshalb hat Jesus dieses Werk in sich vollbracht. Er hat ein perfektes Opfer gebracht, indem er perfekt diese Dinge in sich selbst zerstörte. Und der Tod wurde überwunden dadurch, dass er aus ihm hervorkam, weil wäre er mit einer Sünde gewesen, wäre er nicht hervorkommen können aus dem Tod. Satan hätte die Macht über ihn gehabt, aber Satan hatte keine Macht, weil da war keine Sünde. Jesus kam aus dem Tod heraus und hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Er hat den gereinigten Menschen getötet, um aus ihm einen völlig neuen Menschen zu machen. Und der ist ein vollkommener, neuer Mensch. Alles, was Gott macht, ist vollkommen. Und jetzt geht es ja um uns. Sollen wir auch vollkommen werden? Ja, wir müssen vollkommene Erlöste werden. Weil nur als vollkommene Erlöste können wir auch in das vollkommene Erbe einziehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wollen wir das tun? Wie soll das geschehen? Deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen den Menschen und wie er geschaffen worden ist. Aus Erde, aus dem Lebenshauch. Aus der Erde wurde ein Körper, aus dem Lebenshauch ein Geist. Und zusammen ergeben sie die Seele. Zwei unterschiedliche Elemente ergeben ein neues Wesen, die Seele. Und das noch einmal bezogen auf unseren Körper. In unserem Hirn sind alle unsere Zentren zusammengefasst. Der Geist, der da drüber ist, der steuert durch Gedanken, durch Entscheidungen, die elektrischen Impulse und alles, was im Herzen eines Menschen und im Körper eines Menschen stattfinden soll. Aber der Geist braucht dafür die Liebe, die hat er nicht aus sich selbst, die muss er aufgrund dessen, wer er weiß, er ist, holen. Und das Gesetz schreibt vor, dass er es nur von Gott durch Glauben und Vertrauen holen kann. So, wir müssen diese ganz klare Erkenntnis haben über unsere menschliche Natur und wissen, dass alles, was wir im Leben tun, beginnt mit Glauben und Vertrauen. Wir müssen die Funktionen des Geistes verstehen, sonst macht das, was wir lesen hier, keinen Sinn. Und dann haben wir eine Religion, die aber zu nichts bringt und uns nicht durch diese letzten Tage dieser Weltgeschichte führen wird. So, zusammen ergibt das Ganze die Seele. So schauen wir uns den Geist an, weil er ist entscheidend, dass wir ihn verstehen. Der Geist kann sich nur selbst von innen steuern und versorgen. Ich hoffe, das ist klar. Niemand kann ihm von außen etwas injizieren oder ihn zu etwas zwingen. Der Geist hat aber einen Eingang und er hat einen Ausgang. Und er hat natürlich am Ausgang den Willen und am Eingang ist seine Identität. Und er hat natürlich Bedürfnisse. Er hat Bedürfnisse wie Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit. Diese muss er von außen aus einer Bedürfnisquelle holen. Und da Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit geistige Bedürfnisse sind, kann er sie nur aus einem anderen Geist holen. Weil nur in einem Geist gibt es Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit. In etwas Körperlichem gibt es das nicht. Und jetzt, die Quelle des Geistes gibt ja eine Information von sich und erfordert eine Bindung. Die Quelle kann sich nicht an uns binden, sie kann nicht kommen und uns injizieren, das, was wir brauchen, sondern wir selbst müssen durch den Glauben die Information einverleiben. Der Glaube ist nichts anderes als das Essen auf physischer Ebene. So wie ich die Nahrung einverleibe, das heißt, ich nehme sie auf durch Essen, so nimmt der Glaube die Information, mit der er sich konfrontiert, auf oder nicht. Und während er die Information aufnimmt, vertraut er natürlich der Person, die ihm das gibt. Deshalb können wir nie Glauben ohne Vertrauen und Vertrauen ohne Glauben ausüben. Sie sind quasi immer gemeinsam da, weil wir brauchen gleichzeitig die Bindung als auch die Information. So, das ist der wichtige Aufbau des Geistes. Und jetzt ist die Voraussetzung, dass ich etwas aufnehme, dass ich sie glaube, dass sie wahr ist. Deshalb kommt hier die Definition des Glaubens in Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und nicht zweifeln an dem, dass man nicht sieht. So, die Liebe, die Gerechtigkeit ist nicht etwas Sichtbares. Die Information, die mag lesbar sein, aber sie ist dennoch nicht in dem Sinne sichtbar. So, deshalb ist die Frage, weiß ich, was ich aufnehmen soll oder nicht? Weil ich nehme die Information auf. Es kann sie an meiner Stelle niemand aufnehmen. Es ist unmöglich, das zu tun. Deshalb ist das Verständnis der Funktionen des Geistes so entscheidend, wenn es um die Erlösung geht. Weil, was heißt Glauben? Glauben ist die Tätigkeit und Vertrauen, wodurch ich das, was mir angeboten wird von außen, zur Befriedigung meiner Bedürfnisse, ich aufnehme. Ist es das Falsche, dann bin ich nicht befriedigt. Aber da ja der Geist gemacht wurde, nur Dinge aufnehmen zu können, die wahr sind, prüft der Glaube, bevor er etwas aufnimmt, auf ihren Wahrheitsgehalt. Der Glaube ist zwar, auch wenn er unbewusst abläuft, ist er dennoch, verläuft er nicht, ohne dass es eine Prüfung Information gibt. Wodurch wird diese Prüfung durchgenommen? Nun, diese Prüfung wird durchgenommen durch die Identität. Wer ich glaube, ich bin, prüft es. Bin ich ein Kind Gottes, so wie Adam und Eva es waren, dann ist der Glaube an Gott automatisch da. Sie stellen ihn nicht in Frage, sie vertrauen ihm komplett. weil sie sind ja seine Kinder. So tun das auch die Kinder den Eltern gegenüber. Es gibt keine Wahl, dass sie nicht glauben und nicht vertrauen. So die Identität prüft. Habe ich also die Wahrheit als Prüfung für die Information, kann ich die Lüge draußen lassen. Habe ich aber die Lüge als Identität, nämlich ich bin Gott, dann kann ich nicht mehr prüfen, dann ist auch das Wort Gottes nicht mehr aufnehmbar, weil ich werde es durch meine eigene Interpretation weginterpretieren, das heißt falsch sehen. Und damit kann ich mich nur auf mich, was ja auch nicht geht, aber es auch ein Betrug ist, auf Satan und Menschen verlassen. So, die Identität bestimmt, was ich glaube und wem ich vertraue. Und das hat man in dieser Krise, in der wir sind, gesehen. Und wir haben ja jetzt schon die nächste Krise mit dem Krieg. Und erneut und in allen Dingen bestimmt immer unsere Identität, was ich glaube und wem ich vertraue. Deshalb ist es so entscheidend, hier im Hebräerbrief zu verstehen, man kann nicht das Wort Gottes glauben, bevor es nicht zu einer Veränderung meines Inneren gekommen ist. Adam und Eva konnten nicht in Sünde fallen, bevor sie nicht sich, indem sie in Frage stellen, haben gesagt, bin ich jetzt ein Geschöpf oder bin ich ein Gott? Und sie konnten nur in Sünde fallen, indem sie sein wollten wie Gott, indem sie dachten, sie könnten Gott sein. Und dieser Selbstbetrug führte sie dazu, dass sie Gott in Frage stellen, dass sie sagen, Gott ist ein Lügner. Und man kann Gott nicht zum Lügner machen, es sei denn, man erhebt sich auf seine Stufe. Und damit war Gott weg aus ihrem Leben und Satan und die Menschen kamen an Stelle. Diesen Prozess, dass wir verstehen, dass wer wir glauben, wir sind, unser Glauben, unser Vertrauen, alle unsere Aktionen bestimmt, ist entscheidend. So, wir müssen wissen, wo ist denn der Punkt, der den Glauben steuert? Weil der Glaube ist auch eine Wirkung von dem, wer ich bin. Adam und Eva haben Gott komplett geglaubt und vertraut, bis sie ihn in Frage stellten. Aber sie konnten ihn nur in Frage stellen, wenn sie sich auf seine Ebene erhöhten. Du kannst ja nicht als Geschöpf deinen Schöpfer in Frage stellen. Das ist unmöglich. Es sei denn, du denkst, du bist weiser wie der Schöpfer. So, das ist der Prozess gewesen, wie sie gefallen sind. Das ist das Geheimnis der Sünde. Aber jetzt müssen wir schauen, wo liegt denn unser heutiges Problem, womit uns wir konfrontiert werden? Die Bibel sagt, dass alle Probleme des Menschen in seinem Inneren, in seinem Herzen liegen, dadurch, dass er sich selbst betrügt. Deshalb kann er nicht mehr an Gott glauben. Das ist unmöglich. Die Menschen verstehen nicht. Man fragt sich immer, warum haben wir denn diese unterschiedlichen Bibelauslegungen? Weil der Mensch sich selbst als Gott erhöht und das Wort Gottes aus der Perspektive Ich bin Gott sieht. Und damit ist er unfähig, je etwas zu verstehen. Wir müssen aber auch den Grundsatz verstehen. Wie können wir denn dieses Problem lösen, das wir in uns haben und mit dem wir geboren sind? Und die Bibel macht deutlich, dass Gott von außen keinen Zugang zum Geist und Herzen des Menschen hat. Es ist eine nicht überwindbare Barriere zwischen ihm und dem Geist des Menschen. Das heißt, die einzige Lösung, das Übel aus mir herauszubekommen, liegt, dass ich es tun muss. Und das ist eine schwierige Sache zu verstehen. Nur der Mensch selbst kann sein Problem lösen. Aber er sieht es ja nicht einmal. So, Gott kann ihm nicht helfen. Ich sehe das Problem gar nicht, weil ich denke, ich bin Gott, mir ist alles gut. Deshalb verstehen wir auch nicht, warum Gott Maßnahmen ergriffen hat und Adam und Eva aus dem Garten Eden rausging, damit sie erkennen ihre Not, weil nur sie können das Problem lösen, wenn sie ihre Not erkennen. Und sie könnten die Not auch nie erkennen, hätte Gott nicht eine Lösung gefunden. Deshalb musste, damit der alte Mensch überhaupt eine Möglichkeit hat, Das heißt, dass man aus diesem Tod wieder zum Leben kommen kann, kam Christus in diese Welt. Und er kommt in das Leben des Adams. Und er muss seine Gottheit den Menschen hinzufügen. Weil nur ein Mensch selbst kann das Problem im Menschen und im Geist des Menschen lösen. Von außen ist es nicht lösbar. Deshalb kommt Gott und kommt in diesen Geist hinein durch Christus, indem Christus gezeugt wird von seinem Vater in der Maria. Und Christus muss in sich selbst das Problem des Vertrauens auf Gott beweisen und zeigen und lösen. Deshalb steht ja hier im Hebräer Kapitel 12 so deutlich. Darum auch wir, ab Vers 1, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, und wir werden die Zeugen noch gleich ein bisschen anschauen, lasst uns ablegen die Sünde. Was ist die Sünde? Ist doch dieses, so uns immer anklebt und träge macht. Und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Welcher da wohl hätte mögen Freude haben, erduldet er das Kreuz und achtet er der Schande nicht und ist gesessen zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenkt an den, der ein solches Widerstrechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. So, der Paulus macht deutlich, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, aber dieser Glaube muss mein Glaube werden, sonst nutzt er mir ja nichts. Weil Jesus kann nicht in mir mein Problem lösen, nur ich kann das Problem mit ihm zusammen lösen. Weil er kommt ja in mich gar nicht rein. Jesus hat in sich das Problem gelöst, damit ich es in mir auch lösen kann. Deshalb ist er der Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber er hat in seinem Glauben, in seinem ganzen irdischen Leben beweisen müssen, dass er nur seinem Vater glaubt und vertraut. Er hat nie auf einen Menschen gehört. Er hat nie auf die sündige Natur gehört, die ihn betrügen wollte. Er hat sie gekreuzigt in sich selbst und hat am Kreuz das behoben, was uns so anklebt, und lasst uns ablegen die Sünde. Was ist das hier genannt, die Sünde? Ist doch nicht die, weil es ist ja Einzahl, es sind ja nicht die Sünden, sondern es ist diese sündige Natur, die uns jeden ganzen Tag quält. Die wollen wir endlich zerstören, von der wollen wir loswerden. Und das können wir nur, indem Jesus das für uns wird und wir durch ihn zum Vater nahen können, um nicht mehr Menschen und uns selbst zu vertrauen und zu glauben. Am Kreuz tötet er den ganzen Menschen, er tötet diesen Irrtum, der uns nicht erlaubt, Gott zu vertrauen. Wäre Jesus nicht von seinem Vater gezeugt worden, dann gäbe es nie eine Erlösung. Er war vom Vater gezeugt. Und nur weil er des Vaters Identität hatte, weil er wusste, wer er ist, dass er ein Kind des Vaters ist, nur so konnte er das Vertrauen auf Gott haben, sonst hätte er es nicht haben können. Weil ein Mensch, geboren in der sündigen Natur, kann Gott nicht glauben und nicht vertrauen. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen. Das ist die Botschaft der Bibel. Der alte Mensch kann Gott nicht vertrauen. Es geht nicht. Deshalb musste Jesus ihn zuerst töten und dann am Kreuz den ganzen Menschen und eine neue Kreatur schaffen mit einer neuen Identität. Und mit dieser ist er eingegangen in das himmlische Heiligtum und vermittelt dort als Hohepriester und beendet in diesen Tagen sein Werk und kommt als König aller Könige wieder. Und uns bietet er den neuen Menschen an, weil nur durch diesen neuen Menschen können wir je zu Gott kommen. Und diesen neuen Mensch können wir nur durch den Glauben annehmen und ihn Schritt für Schritt einbauen, bis wir komplett im Glauben sind. Das heißt, Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens. Das heißt, wir beginnen mit der Neugeburt, mit dem Glauben und wir beenden es mit der Vollkommenheit. So, hier ist vereinfacht dargestellt. Wir sind in unserem Irrtum gefangen. Wir können im Ausgang nur ein Zeugnis geben von dem, was in uns steckt. Und das ist nicht gut. Das sucht nur das Seine. So, Gott bietet uns durch Christus, er hat ja das Opfer gebracht, das neue Leben an. Kann er das uns aufzwingen? Natürlich nicht. So, damit ich überhaupt das neue Leben haben will, muss ich doch diese Information, die ich habe über das neue Leben und durch die Bindung, die ich dann eingehe mit Gott, da brauche ich unbedingt welches Vorwissen. Um das aufzunehmen, um das neue Leben durch den Glauben aufzunehmen und damit im Vertrauen zu Gott durch Christus eine Bindung aufzunehmen, muss ich als Voraussetzung meine Gefangenschaft wahrnehmen. Das ist der schwerste Punkt in der Lösung des Menschen. Der Mensch denkt, er ist okay. Hier hat er kein Bedürfnis, dass ihm etwas fehlt. Deshalb, die Gefangenschaft muss wahrgenommen werden, durch Krankheit, durch egal welche Situationen Gott in unser Leben bringt. Der Mensch muss sehen, dass er den anderen Menschen vertraut. Wenn uns andere Menschen enttäuschen, dann ist das ein Mittel Gottes, dass wir erkennen, hey, mein Herz betrügt mich, ich sollte nie einem Menschen vertrauen. Ich muss also die Gefangenschaft, in der ich bin, zuerst wahrnehmen. Und ich will das alte Leben aufgeben. Deshalb, sagt Jesus, jeder, der mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das nicht als Last, sondern als Befreiung. Niemand wird das Kreuz aufnehmen als Last. Es muss eine Befreiung sein. Der Apostel Paulus im Galaterbrief schreibt er das so schön am Ende. Ab Vers 14 im Kapitel 6. Es sei aber ferne von mir rühmen, denn allein von dem Kreuze unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wenn das Kreuz eine Last wäre, dann würde ich es doch nicht als Befreiungselement sehen. Die Last, die jeder Mensch hat, liegt nur in ihm, in seinem Selbstbetrug. Das ist das, was uns unser Leben lang stört. Deshalb müssen wir es wahrnehmen, um es zu töten. Deshalb sagt er, es sei ferne von mir, rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Nur das gilt. Ich muss also, bevor ich das neue Leben Jesu aufnehme, durch welches ich erst Gott vertrauen kann, das Alte muss mir Schwierigkeiten machen. Nun, dass ich überhaupt das neue Leben aufnehmen kann, dass ich überhaupt die Schwierigkeit sehen kann in mir, ist eine Gnade Gottes. Wir werden sehen, dass es am Ende, wenn wir erlöst sind, aber auch die Nicht-Erlösten werden sehen, dass Gott sich alle Mühe gegeben hat, damit er uns unseren inneren Zustand beweist, aus dem wir unbedingt rauskommen müssen, damit wir befreit und erlöst werden. Und wenn wir diesen Zustand nicht kennen, dann kommen wir nicht weiter. Deshalb, dass wir überhaupt verstehen können, dass in uns etwas verkehrt ist, ist Gnade. Wir können noch nichts ändern. Deshalb hat Gott die Erlösung in unseren Willen getan, damit wir mit unserem Verstand erkennen und sagen, ja, ich will dieses Leben, ich glaube es nicht, aber hilf mir meinem Unglauben, wie der Mann zu Jesus sagt. Es muss also ein Wunder sein. Es ist die Gnade Gottes, dass ich verstehe meine Not, damit ich dann im Glauben ausrufe und ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann durch den Glauben nehme ich auf, nachdem ich diese furchtbare Natur sehe, das neue Leben. Und die Aufnahme dieses neuen Lebens ist das, was die Bibel nennt, die Neugeburt. Niemand kann Gott vertrauen. Niemand kann ein Held des Glaubens werden, ohne dass vorher das Ding getötet ist. Das sagt hier, wenn wir Hebräer Kapitel 11 nehmen, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein größeres Opfer getan, denn Kain, durch welchen er Zeugnis überkommen hat, dass er gerecht sei. Da Gott zeugte von seiner Gabe und durch denselbigen redet er noch, wiewohl er gestorben ist. So was hat Abel geopfert? Abel hat sein altes Leben geopfert und hat das neue Leben des Lammes für sich in Anspruch genommen, bevor er es getötet hat und das Fett, welches die sündige Natur bedeutet, herausgenommen hat. So der Abel hat ein perfektes Opfer gebracht, weil er hat ja seine Not erkannt. Der Kain sieht keine Not in sich, er bringt Gott eine Gabe dar. Von sich aus. Er sieht nicht, dass Gott das Opfer bringt. Der Kain bringt Gott ein Opfer. Gott braucht keine Opfer. Die hasst er. Gott gibt das Opfer für uns. Und der Abel nimmt das Opfer Gottes an, weil es war Gott, der vom Himmel das Feuer geschickt hat und das Opfer verbrannte. Und was war da auf dem Opfer? Was Gutes oder was Böses? Natürlich das böse Leben. Es war das Fett, die sündige Natur und das sündige Leben, was ja jetzt das Tier hatte. Und der Abel war gerecht, weil er hatte das Leben ausgetauscht. Ich hoffe, dass wir das aus den vergangenen Lektionen verstanden haben, weil es geht ja immer um dasselbe, dass wir verstehen, wir brauchen ein neues Leben. Der Abel hat Gott ein Opfer gebracht in dem Sinne, dass er Gottes Opfer aufgenommen hat, dass er eingegangen ist, hat das Leben Jesu aufgenommen, hat sein altes Leben gekreuzigt und das Fett und Gott hat es verbrannt und hat ihn freigemacht. Und so ist Abel ein Zeuge geworden der Gerechtigkeit durch den Glauben. Er ist gerecht geworden durch den Glauben. So, ihr seht, er war der Erste, der uns so in der Bibel beschrieben wird mit dem Opfer. Das heißt, wir haben das ja gesehen auch in den letzten Stunden, dass nur durch den neuen Bund, nur durch Christus kann jeder Mensch erlöst werden. Nur durch den Glauben gibt es eine Erlösung, weil wir können das Leben Jesu, die Gabe Gottes, sein Opfer nur annehmen durch den Glauben und indem wir ihm vertrauen. So können wir weitergehen. Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe und ward nicht erfunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. So der Henoch, der siebte nach Adam, stirbt nicht. Er wird nach 300 Jahren zum Himmel genommen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. So der Henoch kam zu dem Punkt in seinem Leben des vollkommenen Glaubens, zu dem uns Paulus auch zeigt. Dieser Prozess bis zur Vollkommenheit nennt man Heiligung. Das heißt, ich muss Tag für Tag dieses Leben Jesu einbauen, bis ich zur Vollkommenheit gerate, bis ich zum vollkommenen Glauben Jesu komme. Das ist der Punkt, glaube ich, den wir alle verstehen müssen. Und wir können durch alle diese Glaubensleute gehen. Sie haben immer durch den Glauben errungen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Weil sie haben etwas aufgenommen, was ihnen Gott gesagt hat, wo es der Noah war und wie sie alle heißen. Wir haben ja nicht die Zeit, sie durchzugehen. Mir ist es nur wichtig, dass wir den Grundsatz ein für alle Mal verstehen. Und dann kann ja jeder diese Spielchen mit sich selbst machen und die Bibelverse durchgehen und sie am Modell verstehen. Weil haben wir kein Modell des Menschen und wie der Glaube funktioniert, dann verstehen wir auch nicht, was der Paulus uns erklären will. Aber haben wir das Modell vor uns, das hilft mir sehr zu wissen, wie der Geist funktioniert, dass am Eingang Glauben und Vertrauen ist und am Ausgang das Zeugnis. Sie haben alle Zeugnis erlangt, dass sie gerecht sind, dass sie Gott gefallen haben. So, welches ist der Weg des Gläubigen? Hebräer 10, 32 bis 36. Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. So warum muss man, nachdem man erleuchtet wird, nachdem man gläubig wird, einen Kampf des Leidens erdulden? Hat er Abel einen Kampf des Leidens erduldet? Ja, es war ein kurzer Kampf. Hat der Henoch? Ja, wenn wir lesen auch den Judasbrief, der Henoch litt darunter unter der Verderbtheit der Welt und musste sich immer wieder von ihnen zurückziehen. Und er hat damals schon verkündigt das Kommen des Heilandes, des Gerichts. Hat Noah einen Kampf des Glaubens, nachdem er erleuchtet war, erduldet? Ja, er musste 120 Jahre eine Arche bauen in einem großen Kampf. Steht hier des Spottes und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal. Ein Schauspiel wurde zum Teil Gemeinschaft hatte mit denen, welchen es also geht. So, es kommt keiner, der errettet wird und zu Gott kommt in der Neugeburt, nicht in einen Kampf des Leidens. Weil nur durch das Leid können wir unsere sündige Natur erkennen. Wenn es anders wie ginge, müsste Gott uns nicht in Trübsal und Schmach bringen. Deshalb, nach meiner Bekehrung, 3 Wochen danach, hat mich Gott in einen großen Kampf des Leidens gebracht. Und er hält mich da drin, bis heute. Und es gibt natürlich immer mal Phasen, wo er sagt, jetzt kannst du ein bisschen ausruhen und das, was du gelernt hast, sich setzen lassen. Und dann geht es zur nächsten Stufe. Bis alles Böse aus mir herausgekommen ist. Weil es muss erst mal sichtbar werden, bevor ich es erledigen kann. Und das geht nur durch Schmach und Trübsal. Deshalb gehen wir jetzt durch eine schwierige Zeit, weil in der schwierigen Zeit beweist sich unser Glaube. Guckt euch alle Helden des Glaubens an. Sie sind immer durch Schwierigkeiten gegangen und deshalb haben trotz der Schwierigkeiten ihren Glauben behalten. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleid gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisset, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Ja, das steht uns bevor. Wir werden den Raub unserer Güter mit Freuden erdulden sollen. Weil wir wissen, dass man kann uns ja nichts nehmen. Unsere Habe ist ja nicht hier, sondern im Himmel. Der Abraham konnte seinen Sohn opfern, weil er wusste, Gott kann ihn wieder lebendig machen. Er konnte in Zelten wohnen, weil er wusste, er hat eine Stadt, die Gott erbaut hat. Die haben durch den Glauben gelebt. Noch mehr wie wir heute. Wir werden den Raub unserer Güter. Oder glaubt ihr, dass die letzten Tage dieser Weltgeschichte ein Spaziergang sein werden? Nein. Wir haben es ja jetzt schon erfahren und es wird weitergehen mit dieser Plage, die man uns sagt, mit dem Götzen, aber es muss noch mehr kommen und jetzt kommt der Krieg. Und der Krieg muss dazu führen, dass überall auf der ganzen Welt ein Chaos entsteht. Und wir werden in diesem Krieg alles verlieren. Weil der Krieg ist doch nicht um Territorien. Es geht auch nicht um Gerechtigkeit. Es geht doch nur darum, dass der Mensch versklavt wird. Der Krieg ist doch nur der Reichen gegen die Armen. Geht doch nicht um Besitz an sich. Es geht um Unterdrückung. Und das auf beiden Seiten. Deshalb, die spielen im selben Team. Nun muss einer den Bösen spielen und der andere muss den Guten spielen. Aber das Team ist dasselbe. Das Ziel ist dasselbe. So wie in dieser Krise mit dem Virus kommen wir jetzt in eine noch schwierigere Phase, nämlich jetzt wird das Volk noch mehr bestraft. Natürlich immer wieder, um einen bösen Feind zu bekämpfen. Dabei, beim Bekämpfen des bösen Feindes, wird das eigene Volk bekämpft. Weil das war schon immer so. Das ist der Krieg des Bösen. Und das wird auch das Ende sein. So sagt es uns die Schrift. Und jetzt in diesem Krieg, in dieser Auseinandersetzung, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Auf wen vertrauen wir jetzt? Geduld habe ich euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. So, ohne Geduld werden wir die Verheißung nicht empfangen. Es geht um das Ausharren. Und jetzt kommt dieser große Text, der noch über eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht verziehen. Das ist doch das Ende. Er wird der Krankheitskrise sozusagen, er wird der Lüge, er wird dem Krieg ein Ende machen und niemand anders. Er wird sagen, sein Kommen wird die Krönung des Ganzen sein. Und die Frage ist, werden wir bestehen in diesem Kampf? Und wir nehmen den Text aus Hebräer 10, 38, versteht der Gerechte wird seines Glaubens leben, der kommt aber aus dem Habakuk. Und so wollen wir ein bisschen den Zusammenhang dieses Textes sehen im Habakuk. Kapitel 2, 1 bis 4, hier stehe ich auf meiner Hut und trete auf meine Feste und schaue und sehe zu, was mir gesagt werde und was meine Antwort sein sollte auf mein Rechten. Wir werden ja gleich sehen, warum er mit Gott gerechtet hat. Der Herr aber antwortete mir und spricht, schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, dass es lesen können, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Jesus wird kommen. Manche sagen, ja, er wird kommen, aber wir wissen nicht wann. Wir in diesen letzten Tagen wissen's. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Das heißt, wie werden wir durch die Krise gehen? Wie werden wir durch diese Krise mit dem Virus und mit dem Ganzen, was damit zusammenhängt, und wie werden wir mit dem Krieg auseinanderkommen? Wer halsstarrig steht, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Er wird Angst haben vor irgendwelchen äußeren Faktoren. Ja, bis jetzt war das ein unsichtbarer Feind und jetzt soll es plötzlich ein sichtbarer Feind sein. Aber ganz egal, wie es sich zeigt. Der Halsstarrige, das heißt der in seiner sündigen Natur lebt, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Was heißt das? Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und um das zu verstehen, müssen wir sehen, welches ist der Umstand, in dem er sich befindet, weil Gott spricht ja zu ihm. Der Herr antwortete mir und spricht, schreibt das Gesicht auf und so weiter. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Es ist ja Gottes Wort, das zu den Propheten spricht. In welchem Umstand befand er sich? Kapitel 1 ist sein Gebet, Vers 2 bis 4. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst mich nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässest du mich Mühsal sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und keine rechte Sache kann gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Meine Lieben, ist das nicht unser heutiger Zustand? Er ist doch genauestens beschrieben. Der Habakuk befand sich in dem Zustand, in dem wir uns befinden. Und er ist ja ein Prophet der Endzeit. Er beschreibt uns diese Not. Es gibt nur noch Unrecht. Es geht Gewalt über Recht. In dieser ganzen Krise, die wir hatten die letzten 2 Jahre, ging es nur über Gewalt über Recht. Es geht um jegliche. Man hat in diesen 2 Jahren alles Recht abgeschafft. Man hat die Liebe weggeschafft. Man hat die Menschlichkeit. Man hat alles aufgelöst. Und er sagt, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange sollst du dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Schreien wir nach ihm? Aber schreien wir jetzt, so wie die meisten Gläubigen schreien, dass die C-Krise aufhört und dass das Krieg aufhört? Nicht das sollte unser Gebet sein, meine Lieben. Nicht das ist das Problem. Wir wollen das Eingreifen Gottes. Wir wollen nicht Frieden hier auf dieser Welt, weil das wird nie mehr kommen. Wir wollen, dass Jesus kommt. Wir wollen die Menschen jetzt in diesem Aufruhr aufmerksam machen auf einen Erlöser, der sie befreien kann aus der Not, in der sie sind. Das ist unser Ziel. Nicht, dass der Krieg aufhört. Der Krieg ist uns zum Vorteil. Die Krise um das Virus ist ein Vorteil für das Werk Gottes. Weil jeder Mensch muss zu einer Entscheidung kommen. Der Gerechte muss leben aus seinem Glauben. Und ohne Not kann er es nicht sehen. Was wartet auf uns? Weil ich solches höre, bebt mein Leib. Meine Lippen zittern von dem Geschrei. Eiter geht in meine Gebeine und meine Knie beben, dieweil ich ruhig harren muss, bis auf die Zeit der Trübsal, da wir hinaufziehen zum Volk, das uns bestreitet. Das war damals der Ausblick auf die Gefangenschaft in Babylon. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen und wird kein Gewächs sein an den Weinstocken. Die Arbeit am Ölbaum ist vergeblich und die Äcker bringen keine Nahrung. Und Schafe werden aus den Hürden gerissen und werden keine Rinder in den Ställen sein. Wann wird der Gerechte durch den Glauben leben? Ja, mitten, wo es nichts mehr gibt. Weil dort, wo es noch einen Halt gibt in irgendwelchen Mitteln, in der Arbeit, im Haus, in der, ich weiß ja nicht, an was sich der Mensch festklammert. Wenn es noch irgendetwas gibt, woran er sich festklammern kann, ist es noch nicht das Leben aus dem Glauben. Ja, der Mensch wird gerecht durch den Glauben. Aber das ist noch nicht das Ende. Er muss während der Prüfung, während dieses Wachstumsprozesses an einen Punkt kommen, wo sein Glaube nicht mehr wegnehmbar ist von ihm. So wie bei Christus. Und dann können wir sagen, trotz der Situation, in der wir sind, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meinen Höhen führen. Das ist der Sieg des Glaubens. Wenn du dich freuen kannst im Herrn und fröhlich sein in seinem Heil, in all dem Umstand, in dem du dich befindest. Wenn alles um uns herum sich rüttelt und bewegt wird, wir werden es noch sehen im Hebräerbrief. Wenn alles geschüttelt wird, dann zeigt sich, wer auf wem steht. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Bedeutet, der Gerechte wird in einer Zeit, wo er sich an nichts Menschliches festhalten kann, beweisen wird, dass er an Gott gebunden ist. Es wird eine schwierige Zeit sein. Wir wiederholen es nochmal, Adam fällt in Sünde, in dieses Reich der Finsternis und des Todes und alle seine Nachkommen und wir werden geboren mit dieser sündigen Natur, die es geht loszukriegen. Und hier kommt Christus in dieses Leben, er zerstört in sich selbst die sündige Natur und opfert einen vollkommenen Leib am Kreuz und steht auf als der zweite Adam, als die neue Identität. Und ich hoffe, dass wir das verstanden haben und geht als Hohepriester hinein in das himmlische Heiligtum und befindet sich jetzt im Allerheiligsten. Irgendwann habe ich angefangen, meine Neugeburt. Und seitdem ich meine Neugeburt, und ich mache es deshalb persönlich, weil ich möchte, dass jeder das persönlich nimmt, meine Neugeburt fing an am 7. Juni 2003. Und nach ein paar Tagen wurde ich in Schwierigkeiten gebracht, nach 3 Wochen. Es war Gott, der erlaubte, dem Bösen aus mir all das Böse herauszuholen, damit ich es sehen kann. Und ich bin in einem Kampf des Leidens seitdem. Und wir alle werden immer stärker in diesen Kampf hineingerissen. Und er wird sich auch von der persönlichen Ebene natürlich auf die ganze Welt ausbreiten. Aber trotzdem hat jeder nur in sich selbst einen persönlichen Kampf. Und jetzt hat er durch das Bild des Tieres, durch den Götzen die Welt eingenommen. Aber er hat noch einen Kelch der Welt anzubieten. Und da ist doch dieser Krieg dabei, der die ganze Welt einnehmen wird, ohne Wenn und Aber, sonst macht es keinen Sinn. Und auch die Bibel prophezeit es so, weil jeder Mensch, so wie das Bild des Tieres, der Götze, für alle immer noch ein Götze bleibt, er wird nicht aufhören, wie manche denken. Der Krieg nimmt dem Virus nicht die Macht. Nein, der Krieg wird sie ihm noch mehr bestärken. Es ist nur ein bisschen anders Schauplatz, dieselben Akteure, um dasselbe geht's. Nur geht's jetzt hier um eine sehr offensichtliche Art und Weise des Kampfes, so dass niemand sich mehr, also dass niemand sich eine Entschuldigung hat dafür. Und hier wird dann das kommen aufgrund des Götzens und des Krieges, das Mahlzeichen des Tieres. Jeder braucht und muss in diese neue Weltordnung einziehen, die ihm eine neue Identität, die Zahl des Tieres gibt. Weil dieser Krieg hat nur einen Zweck, dass das Chaos so groß wird, dass die neue Weltregierung eingesetzt werden kann. Und in die muss jeder eintreten. Und man kann nur eintreten, hat man diese neue Identität. Und in dieser großen Auseinandersetzung stehe ich und du. Und das wird uns nichts durch diese Auseinandersetzung bringen, außer unser vollkommener Glaube. Wir brauchen einen vollkommenen Glauben. Einen Glauben, der uns festhält. Das heißt besser gesagt, wodurch wir uns festhalten. Das ist der Glaube unseres Heilandes. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz. Nun, er hätte ja eine Wahl gehabt, Freude zu haben. Wir können ja auch, die versprechen ja auch Freude. Die versprechen Frieden, wenn du dich mit ihnen gehst. Sie versprechen dir Gesundheit, wenn du nach ihnen gehst. Was willst du wählen? Erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht. Achtete der Schande nicht. Und ist gesessen zu Rechten auf den Stuhl Gottes. Gedenkt an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und abfallet. Wir brauchen einen vollkommenen Glauben. Ich brauche einen vollkommenen Glauben, um durch diese Endzeitkrise zu gehen. Jesus wird kommen. Und wie ich es manchmal sage, er könnte es noch dieses Jahr schaffen. Aber ganz egal, er kommt jetzt so oder so. Es wird kein Aufschieben mehr geben seines Kommens. Werde ich leben durch den Glauben? Oder werde ich zweifeln an seiner Verheißung? Werde ich wissen, dass ich sein Kind bin? Auch dann, wenn ich im Gefängnis vielleicht bin oder wenn ich Hunger leide oder wenn ich in irgendeiner großen Not bin, werde ich immer noch wie Jesus wissen, ich bin der geliebte Sohn meines Vaters, an dem er wohlgefallen hat. So wie Jesus in der Wüste, werde ich es wissen, werde ich es glauben, dass ich im Vater geborgen bin? Oder werden mich die äußeren Umstände so schütteln, dass ich sage, ja, wo ist denn mein Gott, dem ich vertraut habe? Wieso bewahrt er mich denn jetzt nicht vor dem Unglück? Wieso ist er jetzt nicht da? Werden wir auch so wie Jesus am Kreuz rufen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wir werden. Wir werden stehen müssen. Inmitten der Not, wo wir denken, Gott hat uns verlassen, wird uns unser Glaube dennoch festhalten. Weil Jesus hielt an seinem Vater fest. Auch wenn die Not um ihn so groß war, dass er sagte, wo ist jetzt mein Vater? Der Gerechte wird seines Glaubens leben, ist kein Spaziergang. Er wird festhalten an dem, was er in seinem Innersten hat, dass er ein Kind Gottes ist. Und der Glaube wird dort geprüft, wenn Gott dich angeblich verlässt. Wenn du meinst, du bist jetzt alleine gelassen, dann wird der Glaube geprüft. Deshalb lasst uns diese kurze Zeit, eine sehr kurze Zeit, nutzen, um unseren Glauben festzumachen. Das heißt, um zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und ganz egal, was kommen wird, ob Trübsal, Angst oder Not, lest euch Römer 8 durch. Wir bleiben die Kinder Gottes. Und wir vertrauen ihm, dass er keine Fehler macht, dass er weiß, warum er uns durch diese Not bringt. Und wir werden festhalten. Ohne Zweifel an ihm. Und werden das Mahlzeichen nicht annehmen. Und werden nicht annehmen die Täuschung des Bösen. Sondern stehen in unserem Gott allein. Glaubt ihr, das wird eine einfache Sache sein? Nein. Deshalb studieren wir ja jetzt, dass wir diese kurzen Tage, die wir noch haben, unseren Glauben festmachen. Dass niemand rütteln kann daran, dass ich weiß, ich bin sein Kind. Ganz egal, was mir passiert. Ganz egal, in welche Umstände mich bringt. Dass ich nie zweifle. Ich bin sein geliebter Sohn, an welchem er wohlgefallen hat. Weil die hier unten haben ein Erbe und das ist der Tod. Den werden sie dann erben, wenn Jesus kommt. Mögen wir die sind, zu denen gehören, wie der Paulus es schreibt. Wir sind aber nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Amen.